guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt. Es ist für mich auch etwas ungewohnt und ich muss sagen, ich vermisse euch alle hier. Aber schön, dass ihr bei euch im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, noch im Schlafanzug vielleicht oder wie auch immer, zuschaut. Mit Gottes Augen sehen in virulenten Zeiten ist das Thema meiner Predigt. Dazu möchte ich erst mal einmal einen etwas längeren Bibeltext vorlesen, aber das schadet ja auch nicht. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen, stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden, dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun? Rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Hier habe ich einmal drei Fragezeichen gemacht, denn nicht nur, weil ich gerne die drei Fragezeichen immer gehört habe, sondern weil das doch wirklich Fragen aufwirft. Da steht der Elisa am Fenster hinter ihm oder der Diener hinter ihm, der Elisa, und dann sagt er, auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Tickt der nicht ganz richtig, würde ich mich fragen. Aber weiter im Text. Dann betete er, also Elisa, bitte Herr, öffne ihm die Augen. Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, lass sie alle blind werden. Gott erhörte Elisas Gebet und schlug das ganze syrische Heer mit Blindheit. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt, seid in der falschen Stadt gelandet, aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffnet ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, mein Vater, was rätst du mir? Soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König den Syrern ein herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. Was ist hier eigentlich geschehen? Was ist das für eine Geschichte? Der König von Aram will gegen Israel Krieg führen, aber Gott zeigt Elisa jedes Mal, wo er sein Lager aufschlagen will. Er berichtet das dann dem König, sodass keiner der geplanten Angriffe gelingt. Was heißt das für mich? Wenn wir mit Gott in enger Verbindung leben, kann er uns zeigen, wo die Bedrohung lauert. Irgendwie sind wir dann aufmerksamer. Unsere Bedrohungen sind ja heute weniger die Menschen, sondern momentan natürlich in erster Linie erstmal das Coronavirus, aber auch die Arbeitslosigkeit, bei vielen kleinen Betrieben durch die Pandemie echte Existenzängste, aber auch Unfrieden in der Familie, andere Krankheiten und das Böse, das irgendwie einfach in uns steckt. Neid, Unehrlichkeit, Egoismus, Bequemlichkeit, Lästerei, Feindseligkeit, Unwille zur Versöhnung, Nachtragen, Lüge. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit und ich überlege mir immer, weil ich das auch gut finde, dass man einfach mal ein paar Wochen auf Dinge verzichtet, die einem vielleicht schwerfallen, worauf ich verzichten könnte. Und bei mir, ich mache mir nichts aus Schokolade, Alkohol, Zigaretten, also darauf zu verzichten, fällt mir leicht, tue ich meistens eh. Und dann las ich in einer christlichen Zeitschrift, wie wär's dann mal mit 7 Wochen ohne Lügen? Ich gedacht, naja, ich bin jetzt auch nicht so der notorische Lügner, aber dann las ich da ein bisschen weiter und dann ging es darum, um Übertreibungen und was alles Lüge auch ist. Und dann habe ich gedacht, okay, das versuche ich mal. Ich lüge doch vielleicht öfter mal, ohne es so richtig zu merken. Und jetzt, wo ich da auch so in enger Verbindung lebe mit Gott und mir das zeigen lassen möchte, wo ich nur so die halbe Wahrheit sage, um den anderen in den Glauben zu lassen, der mich vielleicht besser darstellen lässt oder wo ich gern noch ein bisschen noch hinzufüge, um die Geschichte interessanter zu machen oder so, das will ich jetzt nicht. Jetzt ist mein Blick geschärft und das hängt damit zusammen, dass ich einfach momentan damit Gott in enger Verbindung bin und gefragt habe, hey, zeig mir, wo ich doch nicht die ganze Wahrheit sage. Und die halbe Wahrheit ist ganze Lüge. Aber Gott möchte nicht, dass wir ahnungslos oder schutzlos in Bedrohungen hineinlaufen. Er will uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Bewahren heißt es, habe ich mich verschrieben. In 2. Thessalonicher 3, Vers 3 steht das. Das heißt jetzt nicht, dass ich unvernünftig sein darf mit dem Gedanken, Gott wird mich schon vor dem bösen Virus bewahren. Ich kann auch auf Plätze gehen, mich mit allen möglichen Leuten treffen und dann meine Großeltern besuchen. Nein, Gott hat uns auch den Verstand gegeben. Das uns Mögliche müssen wir schon tun. Trotzdem ist es ein Trost. Gott ist treu, er möchte uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Weiter im Text. König Aram vermutet Spione unter seinen Leuten. Aber diese streiten das ab und berichten von Elisa, der die Geheimbotschaften immer von Gott bekommt. Und der König glaubt seinen Heerführern. Also das finde ich schon irgendwie krass. Er fragt die erstmal, hier, einer von euch muss ein Spion sein. Und dann sagen die, nee, das ist der Elisa. Und dann glaubt er ihnen das. Also ehrlich, ich glaube, als König, ich hätte den Vogel gezeigt und sagt, ja, also das werde ich jetzt erstmal alles überprüfen. Nein, der Prophet Elisa ist dafür bekannt, selbst bei seinen Feinden, dass Gott zu ihm spricht. Und auch, dass er besondere Begabungen hat. Und ich frage mich, sind eigentlich auch wir dafür bekannt, dass Gott zu uns redet? Wissen das die Menschen um uns herum? Auch unsere nichtchristlichen Freunde, unsere Nachbarn, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, dass wir ein enges Vertrauensverhältnis zu Gott haben. Das ist gut, wenn sie davon wissen. Und wäre das nicht schön, wenn deine Kollegen über dich sagen würden, also die Maxi, die hat irgendwie einen ganz besonderen Draht zu dem da oben. Das wäre doch mal was. Wenn sich unsere Mitschüler und Arbeitskollegen mit ihren Ängsten und Sorgen an uns wenden, weil sie wissen, dass Gott auf unserer Seite steht, dass wir eine enge Beziehung zu ihm haben, so wie das der König und die Feinde des Elisas über ihn wussten. Nun gut, Elisa soll gefangen genommen werden, damit er die Pläne des syrischen Königs nicht mehr an den König von Israel weitergeben kann. Als ihm dann gemeldet wird, dass Elisa in Dotham ist, schickt der König nicht nur 2 oder 4 Soldaten hin, sondern gleich ein ganz großes Heer mit vielen Streitwagen, die gleich die ganze Stadt umzingeln. Was für ein Aufwand, so viele gegen einen. Für einen einzigen Mann wird so ein Theater gemacht. Das kann ja irgendwie nur bedeuten, dass der König schon mit größerem Widerstand gerechnet hatte. Allerdings hatte er es ja gar nicht mit einem starken Mann zu tun, gar nicht mit einem Riesen, einem bekannten Kämpfer, sondern Elisa war, abgesehen davon, dass er Prophet war, von Beruf Bauer. Also der kannte sich gar nicht aus mit Gewehren, der hatte weder einen Waffenschein, noch konnte er mit Speer und Lanze umgehen, vielleicht nur mit Ochs und Esel und einem Pflug oder so. Und er hatte auch sicherlich gar keine Gewehre dabei. Warum kommen sie dann mit so einem großen Heer zu Elisa? Der König ahnte wahrscheinlich schon, dass Gott auf Elisas Seite stehen würde. Und er ließ sich durch 4 bewaffnete Männer nicht einfach mal so gefangen nehmen. Das ahnte er. Und so steht also das riesige Heer am nächsten Morgen vor der Tür, beziehungsweise vor dem Stadttor. Und der Diener, der morgens früh vielleicht schon mal die Rollos hochzieht, ein bisschen lüftet, die Fenster öffnet, sieht das Heer und ist geschockt. Hilfe, Elisa! Komm mal her, schau mal, was hier los ist. Und ihnen ist direkt klar, die kommen natürlich wegen Elisa. Und der Diener, der Arme, hängt da irgendwie mit drin. Elisa kam, sah und betete. Denn er fürchtete sich nicht, weil er sieht, was für die anderen noch unsichtbar ist. Also üblicherweise, wenn man sieht, was andere nicht sehen, ist das nicht so ein gutes Zeichen. Da kann es schon sein, dass man in ein bestimmtes Krankenhaus eingeliefert wird, weil, ja, gut. Aber bei Elisa ist das anders. Denn er sieht etwas, was Gott ihm zeigt, aber was für die Menschen normalerweise unsichtbar ist. Und dann betet er, Herr, öffne ihm, meinem Diener, die Augen und lass ihn sehen. Öffne du ihm die Augen. Und Gott erhört dieses Gebet und auch der Diener sieht nun die feurigen Pferde und die Streitwagen im gesamten Bergland. Ein Heer noch größer als das des Königs von Syrien. Und welch einen Unterschied macht das jetzt, das Sehen von Gottes Größe und Macht? Wie viel leichter fällt jetzt das Vertrauen? Wie viel Sicherheit gibt ihm das? Und ich finde es so nett von Gott, dass er dem Diener und Elisa einfach diesen Einblick auch gewährt. Und eben haben wir das Lied gesungen, Wasser wird Wein, Blinde sehen. Und dann heißt es im Refrain, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Und das genau ist hier passiert. Der Diener war ja nicht blind im eigentlichen Sinne, aber er war blind für die Realität Gottes. Und Gott hat ihm die Augen geöffnet. Durch das Gebet des Elisa. Blinde sehen und dann erkennt er, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker. Eben noch schien es so zu sein, als sei das feindliche Heer riesig, als wären es viel, 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 viel mehr gegen den einen oder gegen die 2. Aber Elisa sieht mit Gottes Augen und sieht Gottes Wirklichkeit und er sagt, von wegen. Es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer, ganz egal, wie es eben noch schien. Und dasselbe gilt auch für uns. Gott ist größer, Gott ist stärker. Gott ist auf unserer Seite. Und mit ihm an unserer Seite sind wir nie allein und sind wir auf der Seite des Siegers. Wenn wir uns dessen doch auch in brenzligen Situationen, in turbulenten und in virulenten Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, doch auch immer wieder bewusst machen würden. Wenn Gott auf unserer Seite ist, gibt das Sicherheit und gibt das Geborgenheit. Und ich glaube einfach fest daran, Gott ist groß und Gott ist allmächtig. Er hat alles in der Hand. Ihm entgleitet nichts, auch diese Pandemie nicht. Selbst wenn wir manchmal den Eindruck haben, jetzt hat er vielleicht gerade nicht richtig aufgepasst. Jetzt geht hier alles den Bach runter. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag exponentiell. Es ist nicht wahr. Gott ist groß und Gott ist gut. Und wir vertrauen ihm, egal was hier passiert, egal was mir passiert. Daran halte ich fest. Weiter in der Geschichte. Nichtsdestotrotz rückt das Heer näher. Und das kann bei uns eben auch so sein. Trotz Gottes Nähe und trotz Gottes Größe und obwohl wir das wissen und glauben, können wir zunehmend in Bedrängnis geraten. Auch wir fühlen uns bedroht und irgendwie beängstigt, nicht nur von dem Virus. Und wieder betet Elisa. immer eine gute Idee, mal zu beten. Und er betet kühn. Diesmal betet er: Mach sie doch alle blind. Hey, was ist das für eine verrückte Idee? Und auch irgendwie interessant. Erst betet ihr für seinen Diener: Herr, öffne du ihm die Augen. Und nun: Herr, mach sie doch alle blind. Die Feinde Israels sind sowieso schon blind für den lebendigen Gott, blind für sein Wirken und seine Macht. Und nun sollen auch noch ihre richtigen Augen verschlossen werden. Und Gott erhört auch dieses Gebet. Es war also ein Gebet nach Gottes Willen. Und jetzt wird es dreist. Elisa, dessen Stimme sie nicht erkennen, geht raus aus der Stadt, geht zum Heerführer der Aramäer, lügt sie an, indem er sagt, es sei die falsche Stadt und derjenige, den sie suchen, sei gar nicht hier. Er würde sie nun zu dem richtigen Mann bringen. Gesagt, getan. Wahrscheinlich irgendwie an der Hand führt er seine Feinde weg und bringt sie direkt zum König von Israel. Und dort betet er wieder: Herr, öffne du ihnen die Augen. Und sofort öffnet Gott ihnen die Augen. Was für ein Schock für die Soldaten. Hilfe, da haben die wohl große Augen gemacht. Statt erfolgreich mit dem Gefangenen Elisa wieder vor dem eigenen König zu treten, stehen sie nun völlig bedeppert vor dem König der Gegenseite. Natürlich haben sie Angst, Todesangst sogar. Und die ist nicht ganz unberechtigt. Der König von Israel wäre bereit gewesen, sie zu töten, aber Elisa hindert ihn daran. Schließlich soll der König keine Anerkennung für etwas beanspruchen, das er gar nicht getan hat. Gott allein hat ihm die Soldaten in die Hand gegeben. Und Elisa setzt sich nun für diese Männer ein und hindert den König daran, sie zu töten. Aber bevor er sie wegschickt, bekommen sie Essen und Trinken. Ein Festmahl heißt es da sogar. Wie verrückt ist das denn? Da sitzen die Aramäer oder Syrer im feindlichen Lager und werden nicht hingerichtet, sondern an ein festliches Buffet gebeten. In Römer wird ein Spruch aus Sprüche 25, Vers 21 zitiert. Da heißt es: Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Hat er Durst, so gib ihm zu trinken und er wird beschämt sein, was er dir angetan hat. Also die Sprüche waren zu der Zeit noch nicht geschrieben und der Römerbrief sowieso nicht. Aber da zeigt sich nochmal, dass Elisa einfach schon so handelt, wie Gott es möchte. Hier zeigt sich nochmal, dass er diese enge Verbindung zu Gott hatte und dass er auf das hört, was Gott ihm sagt. Und die anderen wussten das ja, dass es bei ihm so ist. Und mir gefällt einfach dieses pazifistische Ende der ganzen Geschichte. Und ich finde das gerade deshalb so schön, weil es viele Menschen gibt, die sagen, ja, im Alten Testament, da ist das ein zorniger Gott und ein böser Gott und der bringt die ganzen Menschen um und so weiter. Und hier sieht man eigentlich, dass das auch damals schon nicht so war. Gott hat keine Freude am Tod, auch nicht der gottlosen Menschen. Gott möchte, dass wir in Frieden leben. Und welche Konsequenzen hat es, dass Israel seine Feinde so freundlich beköstigt hat? Danach ließen die syrischen Plünderer das Land Israel in Frieden. Wahrscheinlich sogar für einige Jahre, bis dann diese Geschichte vergessen wurde. Hier zeigt sich nochmal das Prinzip von Saat und Ernte. Ich hatte da letztes Jahr beim Erntedankgottesdienst mal drüber gesprochen. Wer Frieden sät, kann Frieden ernten. Und dies gilt in ganz vielen Bereichen. Ja, was können wir noch aus dieser irgendwie doch skurrilen Geschichte lernen? In Epheser 6, Vers 12 steht: Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Es gibt sie also, diese unsichtbare Welt, die noch viel realer ist, als uns die sichtbare zumeist scheint. So unsichtbar, wie jetzt auch dieses Virus ist, für unsere Augen ist es nicht sichtbar. Wir sehen jetzt immer schöne Bilder unter dem Elektronenmikroskop. Da erscheint das dann riesig, ne, auf dem Fernseher. Aber für unsere Augen ist es nicht sichtbar. Und trotzdem kann es hier alles kaputt machen. Und es gibt auch noch eine Menge anderer unsichtbarer Bedrohungen. Aber wenn wir mit unüberwindlich scheinenden Schwierigkeiten konfrontiert werden, sollten wir uns an geistliche Mittel erinnern, die existieren, auch wenn wir sie nicht sehen können. Also abgesehen davon, dass wir jetzt mit aller Macht versuchen, das Coronavirus zu bekämpfen, gibt es in unserem Leben ja noch andere Bedrohungen. Und ich hatte davon schon einiges genannt. Und das meiste davon schlummert einfach in uns selbst. Es gibt Waffen, die auch im Epheser 6 genannt werden. Ich möchte das nur ganz kurz erwähnen, darüber könnte man eine ganze Predigt halten. Die Waffen Gottes sind einmal die Wahrheit, die Bereitschaft, die gute Nachricht weiterzusagen, der Glaube an Gottes Größe und Macht, die Gewissheit, dass wir gerettet sind und das Wort Gottes. Es lohnt sich immer, die Bibel zu lesen. Da stehen viele Dinge drin, mit denen wir auch Gedanken und andere Sachen, die uns zu schaffen machen, die uns bedrohen, bekämpfen können. Paulus schreibt dazu in dem Brief an die Galater: Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Und ich muss sagen, das Gefühl kenne ich. Eigentlich möchte ich nett sein, eigentlich möchte ich großzügig sein, eigentlich möchte ich hilfsbereit sein. Und immer wieder erlebe ich, dass ich in der konkreten Situation dann doch egoistisch bin, dann doch irgendwie zu faul oder lieblos oder wie auch immer. Weiter heißt es dann bei Galater: Aber wenn ihr euch von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzung, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Eine Frage, die jeder nur für sich selbst beantworten kann. Dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die eine Freundin neulich in ihrem WhatsApp-Status hatte. Ein Indianer erzählt seinem Sohn folgende Geschichte. Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf kämpft mit den Waffen von Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Der andere Wolf kämpft mit den Waffen von Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit. Da fragt der Sohn: Und welcher der beiden Wölfe gewinnt den Kampf? Der Vater antwortet: Der Wolf, den du fütterst. Für mich ist diese Geschichte wie eine Zusammenfassung aus dem oben zitierten Pauluswort. Elisa hat mit Gelassenheit, mit Mitgefühl und Frieden gekämpft. Und er hat gewonnen. Es ist so wichtig für uns, dass wir den richtigen Wolf füttern. Und das könnte dazu führen, dass wir zum Beispiel jetzt bei Aldi einer Mutter mit drei kleinen Kindern an der Hand nicht die letzten zwei Packungen Nudeln vor der Nase aus dem Regal wegschnappen, sondern selbst einfach dann halt Reis oder Pfannkuchen oder Kartoffeln essen oder sonst was. Es geht ja dabei gar nicht um Leben und Tod, sondern nur um ein bisschen Mitgefühl. Aber dann hätte der Wolf der Gier und des Egoismus gegenüber dem von Mitgefühl und Großzügigkeit verloren. Ja, lasst uns die Dinge mit den Augen Gottes betrachten und uns von Gott zeigen lassen, welche Möglichkeiten er hat. Wenn wir Gott in unserem Leben nicht wirken sehen, liegt das Problem vielleicht nicht in Gottes Macht, sondern in unserem geistlichen Sehvermögen. Denn Gott ist mächtig und Gott ist stark. Das Problem liegt nicht in seiner Macht, sondern dass wir es nicht erkennen. Es liegt in unserem geistlichen Sehvermögen. Vielleicht sehen wir momentan auch nur die große Bedrohung durch das Virus, haben Angst vor dem, was das für uns gesundheitlich oder auch wirtschaftlich bedeutet. Vielleicht sind auch wir einfach blind für Gottes Größe und Macht. Und vielleicht brauchen wir jemanden wie Elisa, der für uns bittet: Herr, öffne du ihm die Augen. Es ist gut, wenn wir Freunde haben, die in so einer Situation für uns beten. Vielleicht müssen wir aber auch für jemand anderes so ein Freund sein und für diesen beten. Herr, öffne du ihm die Augen. Eben hatten wir ein Riesenproblem mit der Technik. Einer unserer Mitarbeiter war seit 8 Uhr schon hier und hat das Klavier nicht ans Laufen gekriegt, was gerade heute irgendwie ziemlich doof gewesen wäre. Und ich hatte diese Predigt schon im Kopf und ich dachte, ja, vielleicht müssen wir uns einfach von Gott die Augen öffnen lassen, wo jetzt das Problem ist. Und dann haben wir ganz konkret dafür gebetet, Herr, öffne uns die Augen, zeig uns, wo das liegt. Und dann hat ein anderer Mitarbeiter ganz schnell den Fehler gefunden und wir konnten heute das Klavier hören. Es ist also immer ein gutes Gebet, egal in welcher Situation, zu beten, Herr, öffne du mir die Augen oder öffne sie jemand anderem. Antoine de Saint-Exupéry sagt in dem Buch Der kleine Prinz, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und dieser Satz, der ist so wahr und der ist so biblisch. Wenn wir Gott unser Herz öffnen, wird er auch unsere Augen öffnen. Und dieses Augenöffnen, das kann eine sehr heilsame Sache für uns sein. Paulus sagt so etwas Ähnliches im Epheserbrief. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und im 1. Samuel heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einfach eine neue Sicht bekommen. In dem Lied, was wir eben gesungen haben, Hosanna, heißt es dann, heil mein Herz und mach es rein. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst. Lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht. Lass Verborgenes für mich sichtbar sein. Und es fängt damit an, dass das die Bitte ist um das Herz. Heil mein Herz und mach es rein. Wenn wir Gott unser Herz öffnen, wenn Gott unser Herz reinmacht, wird er uns die Augen öffnen. Dann kann er Verborgenes für uns sichtbar machen. Und das Sehen des Verborgenen, das kann bedeuten, dass wir uns von Gott jetzt einfach mal zeigen lassen. Wo sind die Nöte unserer Mitmenschen? Wo sind ihre Ängste? Wo brauchen sie ein Gebet? Wo brauchen sie auch ganz konkrete Hilfe? Für wen können wir zum Einkaufen gehen? Für welchen alten Nachbarn können wir ein Rezept beim Hausarzt abholen und zur Apotheke fahren? Und noch ein anderer Vers zum Thema Sehen fiel mir ein. Wir leben hier noch im Glauben, nicht im Schauen. Ja, üblicherweise leben wir tatsächlich hier noch im Glauben und sehen eben nicht ständig Gottes großes Heer mit feurigen Wagen um unsere Stadt oder um unser Haus herumstehen. Es sind wohl eher die besonderen Momente, in denen Gott uns Einblick gibt in seine große Macht. Es war auch beim Elisa kein Dauerzustand. Er hat auch nicht ständig Gottes Wirklichkeit gesehen. Gott hat ihm punktuell einfach mal die Augen geöffnet und Einblick gegeben in seine große Macht. Und den Rest der Zeit lernen wir im Vertrauen auf einen großen Gott kleine Schritte im Glauben zu tun. Und bevor ich schließe, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Es gibt in unserem Leben Bedrohungen und Ängste, aber Gott will uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Und jede Krise birgt auch ihre Chancen. Elisa war bekannt für seine enge Beziehung zu Gott. Jetzt ist die Frage, hast du schon so eine enge Beziehung zu dem lebendigen Gott? Er liebt jeden Menschen. Er hat einen guten Plan für dich. Er wünscht sich eine Beziehung zu dir. Wenn du daran interessiert bist, stell heute einfach Fragen. Es gibt ein Kontaktformular, wir haben eine E-Mail-Adresse. Wir garantieren dir, du kriegst garantiert Antworten auf deine Fragen. Es sind Menschen hier für dich da, die dir weiterhelfen wollen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Und der dritte, letzte Punkt, die Feinde Israels waren blind für den lebendigen Gott. Die Frage ist auch hier, hat Gott dir schon die Augen geöffnet für seine Wirklichkeit? Wenn nicht, dann fang einfach an zu beten. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich möchte das sehen, ich möchte dich erleben. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, wenn du das Gebet ehrlich meinst, wird Gott sich dir zeigen. Hundertprozentig bin ich davon überzeugt. Und diejenigen, die jetzt sagen, ja, die enge Beziehung zu Gott habe ich schon und ich bin nicht blind für den lebendigen Gott, trotzdem betet einfach mal, Herr, öffne mir die Augen, was willst du mir sonst noch zeigen? Es kann sein, dass Gott uns ganz andere Sachen zeigen möchte, denjenigen, die wir schon lange Christen sind. Vielleicht möchte Gott uns einfach zeigen, wie er uns sieht. Vielleicht möchte er uns zeigen, wo wir nicht nach seinen Wünschen leben, das aber gar nicht merken. Vielleicht muss Gott uns aber auch einfach nochmal ganz neu zeigen, wie sehr er auch uns lieb hat. Und dass er uns in einem anderen Licht sieht, als wir uns sehen. Unser Gebet sollte einfach immer wieder sein, Herr, öffne du mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Macht, leuchtend, erhoben und herrlich. Wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, werden die Dinge, die uns sonst so beschäftigen, klein. Und wir verstehen, dass er größer ist, dass er stärker ist, dass er alles in der Hand hat. Und das gibt uns Mut und Kraft für den Alltag, gerade und auch zu Zeiten von Corona. Und ich finde, so kann so eine ganz einfache Geschichte aus dem Alten Testament uns auch heute berühren und uns in unserem Leben hier und jetzt helfen, Gott mehr zu vertrauen. Amen.